Hallo Max.
Hallo Björn.
Einen schönen guten Abend und schön, dass wir uns zur 31. Märchenstunde zusammengefunden haben.
Ja, sehr schön. Du hast eben gerade festgestellt, dass ich Max heiße.
Nein, das weiß ich schon länger, ja. Aber dass man da ja lustige Wortspiele ja. mit maximal und solchen Dingen machen kann, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wie mir übrigens...
Neulich war jemand, saß ich mit jemandem im Meeting und diese Frau hat sich sehr darüber gefreut, dass noch ein Moritz im Meeting mit dabei war.
Das hätte ich auch lustig gefunden. Aber ich, so von wegen Dinge, die einem erst nach Jahren auffallen, weil wir kennen uns
ja
jetzt schon ein paar
Jährchen.
Ich komme ja meistens vom Sport, wenn ich zu dir hier zur Märchenstunde komme.
Okay.
Und das ist in der Nähe von der Friedrichstraße und drum fahre ich irgendwie von der Friedrichstraße hier in Berlin-Mitte zu dir in den Prenzlauer Berg.
Ja.
Und heute dachte ich mir, ob das wohl so clever ist, wie ich das immer so mache, dass ich mit der S-Bahn zum Alex und dann mit der Tram hier hochfahre und habe meine ÖPNV-App befragt. Weil ich so die Idee hatte, ich könnte auch mit der Tram direkt von der Friedrichstraße zur in den Prenzlauer Berg fahren. Also M2 bis zur Eberswalde und dann mit der M10 zu dir.
M2 bis zur Eberswalde?
Ja.
Ach so,
genau, die fährt da hin. Aber ich war mir halt eben nicht sicher und dann habe ich meine App gefragt,
ja.
die mir dann mitteilte, hey, du kommst ja mit der S-Bahn von der Friedrichstraße auch ganz einfach zum Nordbahnhof und kannst dann in die M10 einsteigen. Und weißt du, ich lebe jetzt seit über 10 Jahren in Berlin und ich habe sicherlich schon mal gewusst, dass man von der Friedrichstraße mit der S-Bahn zum Nordbahnhof kommt. Aber mir war das heute, als ob ich es ganz neu erfahren würde. Es war so, hey, ja, stimmt.
Ich bin vorhin mit dem Auto gefahren, habe mich blind auf die Navigation verlassen und der hat mich prompt einen Weg geleitet, auf den ich von alleine nie gekommen wäre.
Ja.
Das war echt gut. Also das ist, ich bin immer wieder davon beeindruckt. Wie sehr so Smartphones den Unterschied zwischen Ortskundigen und Ortsfremden auflösen.
Ja.
Also ich meine, man geht irgendwo rum, guckt per Foursquare, wo ist eine gute Kneipe, die gerade hip und angesagt ist. Und gerade auch bei sowas, da fährst du 5, 10 Jahre lang immer dieselbe Strecke und dann kriegst du plötzlich mit, Moment mal, da ist ja vor 8 Jahren doch eine viel bessere Strecke gebaut worden. Oder gab es vielleicht sogar schon von Anfang an.
Zum Beispiel. Heute übrigens der Podcast von Max und mir nicht über Märchen, sondern über Smartphone-Apps.
Genau.
Nein, Spaß. Natürlich, wir lesen Märchen. Und hochheiliges Versprechen heute, nur ein bisschen Bierrülpser, kein Rumgeschmatze.
Genau. Wir hatten ja für Leute, die Kommentare nicht lesen, was wahrscheinlich der größte Teil ist, wir hatten einen kleinen, es gab Beschwerden nach dem letzten Podcast. Also es gab ja nach dem vorletzten Podcast gab es ja schon Beschwerden. Das war ja von ach, wie heißt dann?
Und das, deswegen halte ich jetzt mal das Mikro ganz nah ran, dass deine Tonspur immer zu laut ist.
Ach so, ernsthaft? Warte, kann ich auch lauter machen.
Nee, ist alles gut.
Und dann hat sich jemand in den Kommentaren beschwert, den du da als Troll bezeichnest. Habe ich dir eine Mail von dem geforwardet?
Nein.
Ah, okay.
Ist der sauer auf mich?
Nein, überhaupt nicht. Okay, der hat eine ganz freundliche Mail geschickt. Okay, es tut mir so furchtbar leid und ich mag euch total gern und das war überhaupt nicht böse gemeint und die Mail fing an mit, hallo, ich bin der Troll oder irgendwie sowas.
Okay, dann.
Und das war wirklich, und ich hab zurückgeschrieben und ich hoffe, das war auch, dass ich finde, dass er absolut recht hat und dass so eine Form von Kritik absolut legitim ist. Und ich verstehe.
Ich fand die Form nicht legitim. Die Form,
ich den weiß Inhalt, nicht, ich klar. weiß es nicht. Ich kann mich nicht mehr an die. Ich habe bis heute
Code. Ich neige ja auch manchmal zu Überreaktionen.
Ja, das ist mir komplett fremd.
So.
Aber ich finde auf jeden Fall, das ist, also wenn man sich schon die Mühe macht, sich hier zusammenzusetzen, um anderen Märchen vorzulesen, dann kann man ruhig mal für eine halbe Stunde auf Schmatzen verzichten.
Das ist richtig. Das versuchen wir heute.
Aber nicht aufs Bier, da hört's auf.
Genau. Wir lesen gleich auch noch ein Märchen, aber wo wir gerade beim Thema mal kurz unangemessen reagieren sind, wollte ich noch was fragen.
Ja.
Du hast mir letztens irgendwie eine Direct Message geschickt, ob wir nicht mal eine Facebook-Page für die Märchenstunde machen
wollen. Stimmt, wollte ich machen.
ja, haben wir jetzt mal wegprokrastiniert, aber können wir trotzdem machen. Wer wollte damals keine und
ich wollte keine.
Du wolltest keine.
Ich wollte keine Facebook-Page damals für
Wir müssen reden.
Für Wir müssen reden. Also es ist ja.
Nein, ich frage deshalb, weil ich dachte, Micha wollte keine und der ja heute irgendwie über Facebook versucht hat, ganz heimlich Crowdfunding-Kampagne für sein zu schreibendes Buch zu starten. Und
jetzt plapperst du das hier alles aus?
Ja, logisch.
Ach so, so wegen Kontrollverlust und so.
Ja, hallo. Also wer glaubt, er könne, also wahrscheinlich war das ja kalkuliert, so für so schlau halte ich ihn, aber wer irgendwie so tut, als wolle er 120.000 Menschen auf Facebook sagen, ihr müsst mal was geheim halten. No fucking way.
Ja, naja.
So, guck mal bei Startnext nach Kontrollverlust. So, hätten wir das auch geklärt?
Genau, da ist die total geheime Seite, auf der ihr immer das Pro was spenden könnt.
Nein, noch nicht. Noch kann man nur Fan werden. Wobei, also zumindest...
Kann man da
nicht? Es gibt ja bei diesen Crowdfunding-Seiten geht es ja immer so, du brauchst erstmal eine Anzahl an ideellen Unterstützern, damit du sozusagen man hochrechnen kann, ob du nachher auch wirkliche Geldspender, Kreditgeberinnen und so weiter hast.
Ich muss gestehen, ich habe das jetzt noch gar nicht gemacht, einfach schlicht und ergreifend, weil ich seitdem ich bin ja jetzt zu Hause, aber halt so... Ich war gerade auf dem Weg, muss jetzt nach Hause, wollte mich noch mal eine halbe Stunde hinlegen, wollte noch was essen und so und bin noch nicht dazu gekommen, aber ich werde das auf jeden Fall machen.
Und ich Micha für sein Buch spenden?
Ja, also ja, erst ideell spenden und dann werde ich auch sowas spenden, klar, warum nicht?
Ich finde Anteilseigner, Mitbesitzer
ist man dann
von dem Buch zu sein. Nein, Quatsch, also du bist halt Mitproduzent sozusagen.
Ja,
das
stimmt.
Das finde ich schon gut. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht.
Also ich habe das auch bei Dirk von Gehlen gemacht?
Genau, ich auch.
Hab das Buch nie gelesen.
Ich habe so ein Regal zu Hause, da stehen die Bücher, die ich noch lesen will.
Ja.
Das sind mittlerweile mäßig in Metern, weil die Zahl ist zu hoch.
Okay.
Und da steht das zugegebenermaßen relativ weit vorne, aber es steht auf diesem Regal.
Ich kaufe ja Bücher nur noch digital.
Ja.
Ich habe ja hin und wieder mal ich habe irgendwann mal ein Kindle bekommen, dann fand ich, oh toll, Kindle. Darüber endlich mal lesen.
Wir in der Märchenstunde 30, wer Näheres wissen will.
Habe ich massenhaft Bücher gekauft, viel zu viele. Und dann habe ich irgendwann, hör doch auch mal die Bücher, liest du auch erstmal, die du jetzt gekauft hast. Dann habe ich wieder komplett aufgehört zu kaufen.
Ja.
Und jetzt habe ich mir einen neuen, also jetzt habe ich den Kindle mal wieder ausgebuddelt, so. Fand es ganz schick, aber dachte so, im Bett kann ich damit nicht lesen, weil ich habe keine Bettlampe, keine Nachttischlampe.
Mhm.
Die wär jetzt schon mal dringend angesagt, aber dann habe ich gedacht, ehe ich jetzt eine Nachttischlampe kaufe, kaufe ich mir einen Kindle Paperwhite.
Weil das eine Innenraum, also von innen.
Ach so, das ist einer, der mit Beleuchtung hat, der sich selber beleuchtet. Das ist billiger als eine Lampe.
Jetzt wollte ich dir gerade eine Bett-Nachttischlampe crowdfunden.
Ja, siehst du, könnte man auch machen. Und jetzt ging das kurz wieder los, dass ich wieder alle möglichen Bücher, nicht ganz so viele wie beim letzten Mal, aber auch wieder ein paar Bücher gekauft habe. Und dann nochmal unter den alten geguckt habe, ach toll, das wollte ich doch schon immer mal lesen.
Mir wird übrigens gesagt, ich sei live zu leise. Vielleicht kannst du mich doch ein bisschen lauter machen. Aber ich bin schon auf Anschlag.
Warte mal, ne? ich mach den ein bisschen leiser. Also ich mach mich hier leiser.
Du machst dich leise und
dann den Master den, lauter. Den Main-Mix ein bisschen lauter. Ja. So, das ist, aber ich habe eine ziemlich laute Stimme, ne? Aber du hast eigentlich auch, du bist ja auch kein dünnes Stimmchen.
Na, ich bin halt ein bisschen zurück. Nee.
Ja.
Ja.
Wollen wir mal anfangen?
Genau, fangen wir an.
Wer liest?
So, zunächst mal die Vorberichterstattung, diesmal zum Märchen. Wir lesen ja eigentlich konsequent Märchen aus der Grimmschen Sammlung. Wir haben das bisher einmal nicht gemacht, als wir MS Pro dabei hatten, als es einen Zusammenschnitt von Wir müssen reden und Märchenstunde gab. Da haben wir das Kaisers neue Kleider gelesen, das ein Kunstmärchen von, glaube ich, Andersen ist.
Ah, stimmt.
Und waren auch sofort enttäuscht, weil wir die Märchen von den Grimms spannender fanden. Wir werden heute wieder kein Grimmsches Märchen lesen. Sozusagen als vorweihnachtliches Wunsch erfüllen, weil uns die Lilly, die auch auf Twitter die Lilly heißt, alles in einem Wort, D-I-E-L-I-L-L-Y.
Also D-I-E und dann Lilly mit Doppel.
Genau.
Also
die Lilly, genau. Die hatte uns gefragt, ob wir nicht mal ein Märchen von Giambattista Basile lesen wollen. Das ist ein Mensch aus Neapel, der da im 16., 17. Jahrhundert so am Wechsel gelebt hat. Also gute 200 Jahre, kann man sagen, vor den Grimms. Und der gute Mann hat eine Märchensammlung rausgebracht. Die heißt Das Pentameron, also die fünf Tage sozusagen, wo fünf Tage lang Märchen erzählt werden. Das bekannteste dieser Formen von Märchenerzählung ist das Decamerone von Boccaccio, wo eben die Pest in der Stadt wütet und dann geht man 10 Tage, gehen ein paar Adlige auf ein Schloss, bis die Pest vorbei ist. Und weil es langweilig ist, muss halt jeder, der mitgegangen ist, in diesen 10 Tagen ein Märchen erzählen. Und bei Giambattista Basile sind es nur 5 Tage und davon lesen wir jetzt...
Wie hieß der erste?
Der andere?
Ja.
Mit dem Decamerone?
Ja.
Ich hab's doch gerade gesagt und jetzt ja.
Achso,
Boccaccio heißt der.
Da wollte ich den guten Witz, den großartigen Witz machen. Gesundheit.
Achso. Okay, ich dachte, du wolltest was mit Focaccia machen, aber nein. Map. Jedenfalls lesen wir jetzt auf Wunsch von Lilly ein Märchen aus der Sammlung von Giambattista Basile und das ist das Märchen Sonne, Mond und Thalia. Eine Dornröschen-Variante.
Thalia ist das diese Buchhandlung, ne?
Genau.
Diese Buchhandlung muss jetzt auch langsam mal.
Um die geht's.
Willst du lesen? Soll ich lesen?
As you like it. Du hast die letzten Male dauernd gelesen.
Ja, dann liest du.
Entschuldigung. Ja. Jetzt wollte ich gerade mal was gucken. Okay, ich lese. Alles klar. Aber ich lese, sagte er, und jetzt hat er den Text nicht. Hier hat er den Text. So, es geht los. Sonne, Mond und Thalia. Obwohl das Schicksal der Hexe ein klein wenig Mitleid hätte erwecken können, geschah doch nichts dergleichen. Da alle sich nur darüber freuten, dass es Parmatella am Ende noch weit besser... Parmatella? Okay, Entschuldigung.
Parmatella, das ist die Schwester von Nutella.
Ja, genau. Nee, das ist der Parmaschinkenteller. So, jetzt habe ich den auch so ausgelatscht, jetzt können wir einfach weiterlesen. Dass es Parmatella am Ende noch weit besser ergangen war, als man erwartet hatte. Da nun die Reihe des Erzählens jetzt an Popa war und diese bereits den Fuß im Steigbügel hatte, begann sie folgendermaßen zu sprechen.
Also jetzt fängt das Märchen an.
Genau, das war diese Rahmenhandlung, dass man, dass die versammelte Gemeinschaft eben jeder ein Märchen erzählen muss. Es ist durch Erfahrung vielfach bewiesen, so spricht Popa, dass die Grausamkeit meistenteils gerade der Henker desjenigen wird, der sie ausübt. Man hat ferner jederzeit gesehen, dass wer anderen eine Grube gräbt, selbst hineinfällt. So wie andererseits die Unschuld ein Schild von Feigenbaumholz ist, an dem jedes Schwert der Bosheit so zerbricht oder die Spitze verliert, dass gerade in dem Augenblick, wo der Unglückliche sich schon für tot oder begraben hält, er mit Fleisch und Bein wieder auflebt, wie ihr dies aus folgender Erzählung ersehen könnt, die ich aus dem Fass meines Gedächtnisses durch den Hahn meines Mundes zutage fördern will.
Das ist jetzt hier quasi hier so Inception, weil jetzt fängt eigentlich erst das Märchen an.
Ja, es ist eine mehrfache Einrahmung, genau.
Ja, also erstmal wir.
Wir haben das eingerahmt.
Wir haben es eingerahmt, denn da
dann
eingerahmt.
Dann der Erzähler und dann der Erzähler, der Herausgeber der dieser Geschichte und jetzt die Geschichtenerzählerin in der Geschichte. Und die...
Also wenn irgendjemand diesen Podcast hier nimmt
ja.
Und noch wieder außen drum was drumherum schrägt und sagt...
Das wirst du machen, wenn du den Blogpost dazu schreibst.
Stimmt.
Ja. Dann ist das der Rahmen zu unserem Rahmen, zum Rahmen des Erzählers, zum Rahmen der Erzählerin zum Märchen. Ich finde noch was anderes ganz schön, dass...
Dann lieber schmatzen.
Sie offenbar, ja, genau. Dass Popa, die jetzt gleich erzählen muss, hier offensichtlich massiv versucht, irgendwie in so einem aufgeladenen, barocken Stil zu erzählen.
Ich hoffe, das tut sie nicht das ganze Buch.
Das würde ich mir auch wünschen, weil es ist...
Ich verstehe es nämlich nicht.
Naja, es ist ja vor allem Geschwalle. Also
ja.
Der, das Fass meines Gedächtnisses durch den Hahn meines Mundes, ja?
Ja, doch, ich hab's verstanden.
Das ist schon einfach mal zeigen, wie toll man mit Sprache umgehen kann und dabei dann irgendwie billige Metaphern und Allegorien rausblasen. Also es ist schon, wie sagt man so, wie zu viel Stuck in der Altbauwohnung, ja?
Ist, ich gucke gerade an die Decke, aber hier ist kein
Stuck. Ihr habt keinen Stuck hier, nee.
Nee, nicht hier. Vorne aber. Und hinten.
Ja. Ja. Nee, hier ist alles ganz nüchtern, so wie wir. So. Jetzt aber, nachdem wir schon ungefähr eine gute Viertelstunde hier am Rumquatschen sind und diverse Rahmen sich umrahmt haben, kommt nun endlich das Märchen da selbst. Es war einmal.
Mal sehen, wer weiß.
Nee, es geht mit, es war einmal los.
Ja, deshalb, ja, okay.
Dachte ich. Es war einmal ein vornehmer Herr, der bei der Geburt einer Tochter alle Weisen und Wahrsager des Königreichs zusammenkommen ließ, damit sie ihm ihr Lebensgeschick prophezeien sollten. Nach mehrfachen Beratungen sagten sie nun aus, dass ihr durch eine Flachsfaser große Gefahr drohe. Weshalb ihr Vater, um jeden Unfall vorzubeugen, ein strenges Gebot erließ, dass weder Flachs noch Hanf noch irgendetwas Ähnliches jemals in seinen Palast gebracht werden würde.
Führt das nicht automatisch dazu, dass alle nackt sind die ganze Zeit über?
Naja.
Oder nur in der Rohform?
In der Rohform.
Achso, die wegen.
Rohstoff. Der Rohstoff ist das Problem.
Okay. Wodurch er furchtbar verarmt ist, weil er vorher Kleiderklampen. Nein.
Vielleicht, ja. Mhm. Schön übrigens der kleine kulturelle Unterschied hier. In den Grimmschen Märchen sind es ja immer Könige. Ne? Also die haben zwar verschwindend bescheuerte Reiche, die irgendwie einen halben Wald groß sind und so, aber es sind immer Könige.
Das stimmt.
Hier bei dem Märchenerzähler aus Neapel ist es ein vornehmer Herr, Stadtadel wahrscheinlich.
In Italien, da waren ja auch so quasi Könige.
Die Stadtstaaten waren da.
Ja, ja, ja.
Die ganzen Republiken und Adelshäuser und so weiter, ja. Ist halt anders. Wollte ich nur mal kurz klugscheißend darauf hinweisen.
Nein, das ist schön. Du hast gut geklugschissen, der Herr.
Danke. So. Also, das Zeug darf jetzt nicht ins Haus. Als jedoch Thalia, so heißt offenbar die Tochter, herangewachsen war und eines Tages am Fenster stand, sah sie eine alte Frau vorübergehen. Wo gehst du jetzt hin? Ah, er geht Taschentücher holen. Ist jetzt natürlich die Performance-Frage, lese ich jetzt weiter und dann kann ich mich nachher nicht mit ihm unterhalten. Hab aber dafür mal ein Stück Märchen gelesen. Oder warte ich jetzt und laber die armen Menschen an den Zuhörstationen so lange zu, bis der seine Taschentücher gefunden hat. Ich weiß vor allem nicht, wie weit Taschentücher weg sind. Aber wenn er jetzt wiederkommt, könnte ich so tun, als ob das Märchen fertig wäre. Dann hätten wir. Nein, das mache ich nicht. Da ist er auch schon wieder. So, habe ich die Pause überlabert, damit du.
Achso, du hast jetzt.
Damit du.
Ich wollte voll professionell überhaupt nicht darauf durch.
Ja, aber das ist ja löblich von dir, aber ich hatte jetzt einfach Angst, dass bis du wiederkommst, ich das Märchen vorgelesen habe und dann wäre der Podcast zu Ende, ohne dass du weißt, um was es ging.
Das wäre nicht das erste Mal, dass das passiert wäre.
Also bitte.
Ja.
So. Als jedoch Thalia herangewachsen war und eines Tages am Fenster stand, sah sie eine alte Frau vorübergehen, die spann. Und da sie nie Kunkel oder Spindel zu Gesicht bekommen hatte, sie auch an deren Hin- und Herdrehen großen Gefallen fand, wurde sie von so großer Neugier ergriffen, dass sie die Alte heraufkommen ließ und den Rocken in die Hand nehmend anfing, den Faden zu drehen.
Aber kenne ich das nicht irgendwoher?
Ja, es ist Dornröschen.
Es ist Dornröschen,
das habe ich schon vorhin gesagt, so hörst du mir zu.
Wer bist du?
Ja, genau, warum sitzt du auf meinem Sofa? Wieso hast du mein Headset an?
Aber Dornröschen ein bisschen barocker formuliert. Nein, ja, das hast du auch schon gesagt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß.
200 nicht. Jahre älter sozusagen und süditalienisch. Ja, aber bisher ist es, außer dass der Vater kein König, sondern ein vornehmer Herr ist, relativ identisch, ne?
Ja.
Ja. Wobei natürlich auch hier so zum Thema Rahmen und Überpinselung. Natürlich die Frage ist, wir lesen eine deutsche Übersetzung. Hm? Die Frage ist jetzt, was ich nicht weiß, dass wir lesen die Fassung aus dem Projekt Gutenberg, die über Spiegel Online abrufbar ist. Ich weiß nicht, wer das wann übersetzt hat und wie viel Grimmsches Dornröschen der im Kopf hatte beim Übersetzen und ob er das sozusagen versucht hat, so ein Stück weit an unsere Leseerfahrung anzupassen. Könnte ja sein.
Ach so, du meinst sozusagen, damit man uns besser wiedererkennt.
Ja.
Das könnte natürlich sein. Gehen wir jetzt mal nicht von aus.
Na, ist aber relativ üblich. Also dass ja? Ich habe da mal ein langes Interview mit dem sozusagen Default-Übersetzer von den Romanen von Umberto Eco drüber gelesen, Burkhard Kröber. Der sagt eben, dass er, wenn er Eco übersetzt, dass oft so spezifisch italienische Sachen sind, die Eco macht, die man im Deutschen nicht rüberbringen kann.
Also dass es also, so an deutsche Gegebenheiten angepasst
genau.
wird.
Also zum Beispiel Baudolino, das ist dieser Mittelalter, also nach Der Name der Rose, der zweite Mittelalterroman von Umberto Eco. Da sprechen die ganz, ganz viel Altitalienisch. Was jetzt nicht so ein Problem für die Italiener ist, weil sich das Italienische nicht so weit krass weiterentwickelt hat, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Mittelalter Mittelhochdeutsch und unserem mhm. Neuhochdeutsch. Und deshalb sagte er halt, er kann das nicht eins zu eins übertragen. Wenn er die Figuren da Mittelhochdeutsch sprechen lassen würde, würde das Buch keiner lesen können, es wird keiner kaufen. Weshalb er so ein eigentlich eher frühneuzeitliches, barockiges Deutsch verwendet hat.
Okay.
Er hat
es in eine andere Zeit gelegt, ja.
Nein, er hat es schon in der Zeit gelassen, aber er hat die Sprache halt in eine andere Zeit transferiert. Solche Geschichten. Also insofern, und das war, also dadurch, dass ja beim Projekt Gutenberg vor allem gemeinfreie Texte stehen, sprich, wo eher, also keine Urheberrechte drauf sind, die also mehrere Jahrzehnte alt sind, musst du umso mehr davon ausgehen, dass die massiv bearbeitet wurden, weil so werkgetreue Übersetzung ist eine relativ neue Erfindung, sage ich mal.
Ich habe bei Huxleys Neuer Welt, da habe ich mal eine Übersetzung gelesen, die war komplett nach Deutschland verlegt. Also sie spielte in Berlin und ja. Also das war.
Ja, aber Huxleys Neue Welt ist doch in Kreuzberg, oder? Also Neukölln, Hermannplatz.
Ja, genau. Ist übrigens einer der Hauptgründe, warum ich dieses Buch überhaupt gelesen habe.
Weil du den Veranstaltungs
Weil ich den Veranstaltungsort kannte und dachte, aber ich fand das Buch eher enttäuschend.
Tja. Aber die haben es ernsthaft voll nach Berlin verlegt.
Ja.
Okay.
Also auch so Berliner Stadtbezirke tauchten auf und sowas. Und also es ist offensichtlich, war das dann damals durchaus nicht unüblich. Also insofern ist das jetzt, aber so eine komplette Geschichte anzupassen an.
Nein,
das
ist ja, also klar, es ist der gleiche Stoff. Es ist sozusagen somit die gleiche, grob die gleiche Handlung. Aber ich weiß es einfach nicht. Dazu bin ich wie immer viel zu schlecht vorbereitet. Wie weit diese Übersetzung, in der wir hier gerade arbeiten, eine freie Übertragung ist oder ob es eine enge, am Original entlanggehende Übersetzung ist.
Die schleift am Original lang.
Genau, deshalb können wir im Moment nur,
dass sie sich die Satzzeichen aufreibt.
Genau so. Man muss sich das ein bisschen körperlicher vorstellen, da hast du völlig recht. Jedenfalls können wir im Moment nur feststellen, dass es bisher, obwohl es im Original 200 Jahre älter ist, relativ ähnlich zu der Dornröschen-Variante der Grimms.
Wobei das ja nun auch nur zu gut passen würde, dass es genauso wäre. Dass diese Märchen quer durch die Welt gereicht worden sind, das wissen wir jetzt eine ganze Weile, dass die durchaus ein gewisses Alter schon vorher hatten, das wissen wir eine ganze Weile. Also insofern würde auch alles dazu passen, dass wir jetzt sozusagen einfach nur eine... Gibt's Märchengenologie, also so sozusagen Genforschung?
Ja klar. Also bei Texten immer so das Spiel, dass man den Ursprungstext sucht und schaut, wo die herkommen. Was habe ich da letztens was gelesen? Gerade auch bei Märchen war das, glaube ich.
Ja, da macht es ja total Sinn. Also alles, was menschlich übertragen wird.
Bei irgendeiner Geschichte, die sozusagen, wo es eine ganz eigene Erzähltradition in Afrika und in Asien gibt und dann die Menschen ganz lange gedacht haben, wahrscheinlich ist der Ursprungstext käme irgendwie aus Asien und man aber durch genauere Textvergleiche jetzt rausgefunden hat, nee, es gibt irgendwie eine, wahrscheinlich ist das ursprünglichste Ding ein französischer Text und der hat sich dann lange nach Asien verbreitet und
ist dann quasi wieder zurückgekommen?
Nee, sondern der ist dann in Europa in Vergessenheit geraten und dann ist irgendeine andere, eine italienische oder eine deutsche Fassung sozusagen stilbildend für die europäische und später für die afrikanische Geschichte geworden. Und solche Sachen werden dann schon gerne bei solchen Stoffen zurückverfolgt.
Sehr cool.
Da kann man Literaturwissenschaftler lange mit beschäftigen.
Sehr schön,
das klingt. Ich weiß nicht mehr, welches Märchen das war. Aber egal. Jetzt geht hier die Türe auf.
Und meine Frau deutet mit ihrem Finger an, dass wir uns gar nicht um sie kümmern sollen. Nee,
dass wir ganz leise sein sollen, damit sie mal hier durchschleichen. Nein. So, okay, versuchen wir an den Punkt zu kommen, wo sich die Märchen unterscheiden. Ding. Jetzt holt sie sich also die Frau zu sich, mit dem, die da am Spinnen ist und will sich das zeigen lassen und will es selber mal machen. Unglücklicherweise jedoch stach sie sich dabei eine Hanffaser unter den Nagel eines Fingers und fiel sogleich tot zur Erde. Okay, jetzt ist aber schon anders.
Ja, das ist nämlich nicht an der Spindel.
Genau, es ist nicht an der Spindel. Es ist anatomisch viel detaillierter.
Ja.
Und sie ist tot. Ja, bei Dornröschen schläft sie ja nur.
Das stimmt, aber ich glaube, die wird auch wieder, also wenn es jetzt direkt tot wäre, dann wird, aber an der Hanffaser so und dann, das ist schon eine schlimmere Allergie, das muss man echt mal sagen. Und dein Fingernagel ist auch unangenehm, muss man auch sagen.
Ja, da muss man nicht gleich sterben davon.
Das ist zumindest eine Handlungsoption, die ich nicht komplett ausschließen würde, möchte.
Wegen allergischen Überreaktionen? Ja, wobei, man kann wegen allergischen Überreaktionen sterben.
Ne? Ja, weiß ich.
Kann man schon.
Aber auf Hanf reagiert doch wirklich kaum jemand allergisch, oder?
Also
klar, wenn man es raucht.
Ich wollte gerade sagen, mir ist da mal ein paar Mal so speiübel von geworden, dass ich das nicht mehr durch Rauchen mir zuführe.
Ach.
Und zwar von geringsten Mengen. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie 3 Tage durchgeknallt habe. Ich esse viele Kekse, aber meistens andere Art.
Ach so.
Ich will Kekse.
Nicht heute.
Nee, ich weiß
nicht. Du kannst ja einfach so grantlich werden, dass die Leute sagen beim nächsten Mal, bitte, 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 um Herrgotts Namen.
Gib dem Björn wieder Kekse. Den hältst du ja so nicht aus. Lieber schmatzen als so. ja. So, jetzt, bum, 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 jetzt ist sie tot. Als die Alte, was lachst du da? So war.
Ja, ja. Ist tippst du dein Handy noch nebenbei?
Ich versuche gerade rauszufinden, ob ich mir diesen Artikel, über den ich gerade sprach, mit der Zurückverfolgung der Ursprungsgeschichte Bumster, ob ich den irgendwie zufällig per Twitter gefunden und gefafft habe, aber ich finde ihn nicht auf die Schnelle. Vielleicht reiche ich ihn nach.
Das wäre toll.
Beim Blogpost, genau. Als die Alte dies sah, dass die Thalia tot ist jetzt durch das Hanfdingens unterm Fingernagel, eilte sie die Treppe hinunter, der arme Vater aber, vom Unfall unterrichtet, bezahlte erst mit ganzen Fässern Tränen diesen Becher Wermut, ließ dann die tote Tochter im Lustschloss, in dem er sich eben befand, auf einem Samtsessel unter einen Thronhimmel von Brokat setzen, worauf er alle Türen verschloss und den Ort, der die Ursache solchen Unglücks gewesen, verließ, um gänzlich und für immer sein Andenken aus dem Gedächtnis zu bannen.
Bette?
Also die sind irgendwo auf einem Lustschloss, das heißt nicht im Residenzhauptsitz, sondern irgendwo.
Achso, ich hatte es so verstanden, dass die durch die Straße gelatscht, wie so ne 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 und dabei dann die alte Frau, soll ich noch mal wie Thalia durch die Straße ging und dabei vor sich hin so und nachmachen? Nein.
Na 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 na. Sehr schön.
Und
schmatz doch bitte, sonst singst du so viel.
Und hatte es jetzt, aber die Alte war offensichtlich auch in dem Lustgarten.
Irgendwie, ja, die kam da ja vorbei.
Genau. Ach, sie kam vorbei, nicht umgekehrt.
Ja. Nee.
Ich muss schon wieder das Mikro leise machen.
Ja. Aber das ist ja, also jetzt hier wird's dann schon ein bisschen Gothic-mäßig, ne?
Was echt sagenhaft. Ich habe mich vorher so mit Nasenspray voll, wirklich so einmal.
Damit du jetzt frei läuft, bist, und es läuft trotzdem.
Und es läuft trotzdem wie ein Wasserfall.
Bist du sicher, dass es nur Rotzen, keine Gehirnmasse ist?
Schon lange nicht mehr.
Okay, gut. Also, ja. Nee, aber jetzt hier wird es ja schon ein bisschen so Gothic-mäßig, ne? Also statt Teil des Fluchs zu sein, du wirst dir, die böse Hexe sagt, du wirst sterben und die gute Fee sagt, nee, du wirst nur 100 Jahre schlafen und so lange wächst dann halt hier alles zu.
Ja.
Haben wir hier diesen Fluch nicht, sondern wir wissen nur, sie wird sterben.
Sie ist tot.
Sie ist tot. Und was macht jetzt der Herr Papa? Er setzt sie irgendwie in den edelsten Saal, in den Thronsaal, ne, auf einen Samtsessel und Brokaten und so weiter. Die Leiche, die tote Tochter, packt sie da sozusagen in so ein Stilleben-Ambiente ein und schließt das Schloss ab und lässt das Schloss da stehen und will es vergessen. Ja, er setzt also sozusagen das Setting für den Horrorfilm schon mal hin.
Mhm.
Also kein Meter magisch bisher, aber wesentlich morbide.
Naja, außer eben an Hanf. Wobei
wir wissen es nicht.
Wir wissen ja nicht, wie schlimm Hanffasern wirklich sind. Wir haben ja in unserem Leben niemals eine Hanffaser in der Hand. Vielleicht ist das ja wirklich so, dass wenn man die versehentlich.
Doch, ich hatte schon Hanffasern in der Hand, aber ich habe sie mir nie unter den Nagel.
Sind die besonders hart?
Ja, schon. Also.
Obwohl das, also ich meine, man müsste schon sehr tief.
Du kennst, hast du noch nie irgendwie ein Wasserrohr dicht gemacht an einer Verschraubstelle? Da legt man Handfasern in die ins Gewinde, damit es zu dicht bleibt.
Das sind wirklich Handfasern?
Ja. Und die sind ja sehr, sehr scharf auf so eine Art.
Ah, okay. Ich habe das, also als der Gasherd angeschlossen worden ist, hat das ein Experte gemacht, weil das darf man nicht selber machen.
Sollte man nicht selber machen.
Darf man gar nicht.
Ja. Aber man kann. Wenn man es kann.
Ja, aber ich.
Aber nur, wenn man es kann. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder.
Und wenn, dann nicht bei uns beschweren.
Genau. Ah, hier, ich hab's gefunden. What white origins you have, Little Red Riding Hood. An anthropologist chases down a tale told around the world. Also es gibt, was ich dir vorhin erzählt habe, diese Nummer mit den verschiedenen Fassungen ist bei Rotkäppchen.
Dann schick mal einen Link zu.
Genau. Das versuche ich, ich packe das in den Blogpost nachher, weil sonst lese ich jetzt nicht weiter und wir sollen uns ja ein bisschen auf das Märchen konzentrieren, haben wir gedacht, wollten wir versprechen.
Und dabei mehr schmatzen, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe.
Ja, dazu hätten wir aber jetzt Kekse hier haben müssen. Noch besser Gummibärchen. Aber haben wir ja nicht. So, also wir haben jetzt hier diese morbide Stimmung. Der König hat seine tote Tochter da irgendwie fein drapiert in einem Schloss, das er dann verschlossen hat und jetzt bleibt es so stehen. Nun geschah es aber eines Tages, großer Zeitsprung offenbar, dass ein König auf die Jagd ging und ein Falke, der ihm von der Faust entschlüpfte, in ein Fenster jenes Schlosses flog, so dass der König, da der Vogel nicht auf die Lockpfeife hörte, an das Tor pochen ließ, da er glaubte, dass das Gebäude bewohnt würde. Das finde ich jetzt latent unlogisch. Irgendein König kommt an irgendeinem Schloss vorbei. Da müsste es doch diplomatische Verwirrungen geben, oder?
Es ist ja nicht, es war das Schloss eines Reichen, bla bla bla.
Stimmt, du hast recht, ja.
Ist ja kein König gewesen.
Genau, du hast zu recht.
Also ich meine, neben Gothic läuft das ja hier darauf hinaus, dass nachher hier Adel in Nichtadlige
einheiratet.
Ja.
Auch das. Wobei es
und kann das kann ich ja als Fake-Adel wirklich nicht tolerieren.
Das ist richtig. Achso, du bist ja jetzt auch, hast ja jetzt auch in den Adel eingeheiratet.
Genau.
Ich erinnere mich. Hast dich hochgeheiratet.
Genau.
Du bist wie Kate Middleton.
Gab tatsächlich so ein paar Sprüche auf der Hochzeit.
Ja.
Wer ist Kate? Ach, Kate, die Frau von dem.
Die Frau vom Thronfolger in England.
Stimmt.
Die hat sich für 1.000 Euro die Haare machen lassen bei so einem Starfriseur. Also waschen, schneiden, föhnen, färben. Nicht in der Reihenfolge, aber 1.000 Tacken hat die dafür bezahlt, für einmal neue Frisur. Alter. Weißt du, ich habe meine Friseurlehre abgebrochen, weil ich dachte, ich kann da kein Geld verdienen.
Ja, ich glaub, deine Entscheidung ist trotzdem richtig.
Ah, die Vorstellung.
Meinst du, wärst Starfriseur geworden?
Na, wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Gut.
Aber ich stelle mich dich gerade als Friseur vor. Das ist ein schönes Bild.
Ja.
Irgendwie. Wo wärst du wohl? Wärst du denn jemals, meinst du, wärst du denn jetzt hier irgendwie in Berlin und so ein Friseur?
Nee, hätte das schon in der schwäbischen Provinz gemacht.
Also so ein Dorffriseur.
Ja. Nein, ich hab's ja nicht gemacht, ich hab's ja abgebrochen, ich fand's ja doof. Ja. Wobei ich das Handwerk echt nicht doof finde, ich fand eher so die Nummer, was man so als Azubi verdient und im Verhältnis zu dem, was die Kunden so an Geld durch die Gegend schmeißen, das war schon sehr frustrierend.
Macht das Spaß, die Haare zu schneiden?
Naja, schneiden, ich habe ja noch während der Ausbildung abgebrochen und so viel geschnitten habe ich gar nicht. Aber im Prinzip schon, ja. Ich hab ganz viel gefärbt und so und das macht großen Spaß.
Ernsthaft?
Ja, finde ich schon.
Ich dachte, ich stelle mir das ja immer eher. Ich bin ja jemand, der beim Friseur ist jetzt einfach nur da. Und ich habe irgendwie eine Zeit lang, habe ich mich mal durchringen können dazu mit der Person, die mir die Haare schneidet, mich zu unterhalten. Aber meistens schaffe ich es nicht dazu aufzuraffen. Ich sitze einfach nur da, schweige. Hab manchmal das Gefühl, dass es der Friseurin oder dem Friseur auch durchaus in den Kram passt. Mal nicht den ganzen, obwohl die unterhalten sich ja viele gerne, ne?
Ja.
Oh, sorry, jetzt Mist. Jetzt hätte ich das Mikro mal zumachen sollen.
Ja.
Und aber ich sitze dann immer da und schlafe dabei so halb ein und denke mir immer, wie gut, dass ich kein Friseur bin.
Nö, das ist, also man, du kannst ja schon noch spannende Leute da haben. Da sind natürlich auch Idioten auf dem Stuhl, klar. Ist aber unterschiedlich, aber also was halt, wenn du das nicht irgendwie unter krassem Lohndruck im Akkord machen musst, wie leider ungefähr 95% aller Friseure, dann kannst du da halt schon mit sowohl bei Farbe als auch bei Schneiden und selbst bei Dauerwelle und so, da hat es schon was Kreatives, was Kommunikatives im Idealfall. Und das ist aber auch was, was letztlich so ein bisschen was mit Geometrie, mit Form, wenn du dann mit Farbe arbeitest, mit Chemie zu tun hat und so. Also wurde schon auch ein bisschen, wenn du das richtig machst, nicht nur 0815 Topfschnitt, Fasson für den Mann und so, schon noch ein bisschen denken und ausprobieren kannst.
Hat das eigentlich irgendeinen realistischen Grund, dass Herrenschnitte so dramatisch viel billiger sind als Frauenschnitte? Damenschnitte?
Jein. Also der eine Grund ist immer natürlich die Frage, was kannst du nehmen?
Klar.
Und das andere ist, dass ein aufwendiger Langhaarschnitt, und das ist statistisch nun mal so, dass es mehr Frauen sind, die lange Haare haben als Männer, ein aufwendiger Langhaarschnitt ist halt schon deutlich zeit- und arbeitsintensiver als ein klassischer Fassonschnitt.
Und wenn man uns beide so sieht, hat man ja eh nur noch 50% der Arbeit, auch bei manchen Männern.
Genau, so ist es. Also bei mir jetzt hier, ich bin ja bei dir in der Straße, meine Friseurin ist hier bei dir in der Straße.
Ach, ernsthaft?
Ja, ich hier bei Franka, genau. Ich komme hier immer vorbei. Kann ich für Prenzlauer Berge nur empfehlen. Spieglein, Spieglein im Prenzlauer Berg.
Das ist ja lustig. Ich bin dummerweise, ich habe mich, Diana war ein bisschen böse, weil ich habe nämlich ein paar Tage vor der Hochzeit war ich nämlich beim Friseur und ich bin bei der Azubine gelandet und ich traue mich immer nicht zu sagen, dass ich gern zur Chefin möchte.
Ja.
Und
die Azubine macht die Kinderfrisuren. Entschuldigung, nein, die macht meinen Sohn immer. Ja, macht sie gut, aber bei dir ist doch auch okay.
Ja, nee, aber so, und dann habe ich ihr und Diana meinte halt so, ja, pass auf, also sie war halt öfters mal schon damit nicht so ganz zufrieden, dann hat sie gesagt, na, pass auf, dass, dann habe ich gedacht, sage ich ihr wenigstens, aber gib dir Mühe, weil ich werde mit der Frisur heiraten.
Ja, hast du gesagt?
Habe ich gesagt.
Ja.
Ich glaube, das hat dazu, also sie hat noch nie so lange an mir rumgeschnippelt wie an dem Tag.
Ja.
Und sie waren sehr, sehr kurz am Ende der Haare.
Aber die sahen gut aus. Ich fand, du sahst sehr gut aus auf deiner Hochzeit.
Darüber gibt's geteilte Meinungen.
Echt?
Ja.
Wer fand, dass das zu kurz war?
Diana zum Beispiel.
Achso, nee, ich fand das gut.
Und auch sonst gab es noch ein paar Leute, die Frisur zu kurz fanden.
Ich fand die sehr gut. Die war.
Okay, sehr gut.
Also das war insgesamt ein tolles Outfit. Der Anzug mit diesen kurzen Haaren war.
Aber sehr, siehst du, dann habe ich ja sogar mal was, wenn ich dann demnächst mal endlich wieder zum Friseur komme, worüber ich mich mit dir unterhalten kann.
Mit mir?
Nee, mit ihr.
Mit ihr. Ja. Jedenfalls, also genau, deine Frage, also der klassische Frauenhaarschnitt ist meistens ein etwas aufwendiger Haarschnitt bei etwas längeren Haaren. Der dauert schon länger als einmal hinten den Nacken ausrasieren und so. Aber andererseits eine Grundlinie in einen Langhaarschnitt reinzusetzen, das ist jetzt Popel eigentlich. Da sollte man nicht so viel Geld für verlangen. Also insofern, das ist so eine Mischung aus, ist oft aufwendiger und Männer zahlen eh nicht so viel.
Okay.
So.
Und Männer haben eh weniger Haare. Oft.
So Männer wie wir, die
genau.
Die Haare ausfallen.
Im Mittel hat man dann auch sogar noch weniger Haare.
Genau.
Warst du schon mal bei so einem türkischen Friseur?
Ja. Nee, ich war lange Zeit, war ich bei einem, ich glaube, er war Libanese, bei einem libanesischen Friseur.
Machen die das auch so mit Ohren ausbrennen und so?
Genau, ja. Das war cool, das konnte er. Was er nicht konnte, war Haare schneiden, das war ein bisschen traurig. Und das, wo ich dann gegangen bin, war, als er auf die Frage, ob er mir den Bart machen durfte, ich sagte, ja klar, in 0, nichts den Vollbart abnahm und mir einen Schnauzer stehen ließ. Und ich dachte, nee, Freund, so nicht. Aber die Nummer mit Ohren ausbrennen, so, ich habe ja leider unglaublich schlimm wuchernde Ohr- und Nasenhaare. Was mir so auf den Sack geht, das ist so eine unglaubliche Geisel der zivilisierten Menschheit. Ohren- und Nasenhaare, die wuchern. Und deshalb freue ich mich, dass bei den türkischen und arabischen Friseuren sowas immer im Service inbegriffen ist, dass dieser ganze Quatsch an überflüssigem Haar wegkommt.
Mhm. Also ich habe ja mit Behaarung generell nicht so, also auch aus Nase und Ohren noch nicht so schlimm.
Ihr habt überall da Haare, wo man sie nicht braucht, sagen wir so. Ansonsten geht's mir wie dir, eher Glatzen. Ja, da sind wir abgeschweift. Aber sehr. Wie kamen wir da jetzt eigentlich drauf?
Weil du angefangen hast, dass du...
Nein, ich weiß warum. Weil wir hier jetzt in diesem Märchen, das wir lesen, du völlig recht hast, wenn es darauf rausläuft, dass der König, der jetzt gleich die Leiche der toten...
Die tote Thalia.
Die tote Thalia
findet. Sie hat einen Namen.
Ja.
Ist nicht so oft, das meinte ich.
Auch bisher war das bei uns nicht so oft, genau.
Bei den Märchen.
Bei den Grimmschen Märchen, das meinte ich mit bei uns.
Jetzt legt aber das Telefon da weg.
Ja. Genau, also die tote Thalia wird jetzt, die eine bürgerliche ist, wird jetzt gleich vom König gefunden und wenn es so weitergeht, wie wir das von den Grimms kennen, dann wird er sie heiraten, womit wir eine nicht standesgemäße Ehe am Ende haben werden, was uns wiederum auf dich und deine Hochzeit brachte und mich dann auf die ebenfalls nicht standesgemäße Ehe zwischen dem englischen Thronfolger und
Kate Middleton. Oh mein Gott.
Und das wiederum hat mich alten Boulevard-Zeitungsleser dazu gebracht, zu erzählen, dass der letzte Friseurbesuch von Kate Middleton 1000 Tacken gekostet hat. Ja.
So. Wie ist das eigentlich rausgekommen? Wer hat das recherchiert?
Yellow Press, die dann irgendwie...
Meinst du nicht, dass die sich irgendeine Zahl ausgedacht haben?
Ja, man weiß es nicht genau, aber man kann ja bei so einem Promi-Star-Friseur mal ungefähr in die Preisliste gucken.
Ja, eben. Also es könnte auch 10.000 Euro gewesen sein. Es sind wahrscheinlich Pfund gewesen.
Damit sie haben es ja umgerechnet.
Ja, irgendwie doch ein... zu runder Wert, um wahr zu sein.
Circa 1.000 Euro stand in dem Artikel.
Ah, okay.
Ja.
Haben sie keine Preisspanne angegeben?
Nee. Die sind dann nicht so korrekt in den Boulevard-Magazinen, die ich lese.
Aber vielleicht hat das ja auch 8,50 Euro Mindestlohn mal 120 Stunden gedauert.
Könnte sein, ja. Ja, weniger, weil du musst ja schon auch noch irgendwie Raummiete, Wasser,
Materialkosten.
Farbe, Materialkosten.
Die Vella-Färbung für 8,50 Euro, siehst du, ist schon mal eine Stunde weg.
Hm? So sieht's aus, da kommst du schnell auf 1.000 Euro.
Das geht ratzfatz.
Ja, wo wir gerade eh schon am abgeschweift sein sind, muss ich dich kurz outen. Du hast im Prinzip... die gleichen Hauslatschen wie ich. Die fiesen, billigen Filzlatschen von diesem schwedischen Möbelhaus.
Das stimmt. Da hatte ich vorhin eine Geschäftsidee.
Ich weiß, aber bevor wir die bringen, die ist nämlich gut. Ich würde sie nicht verraten, ehrlich gesagt, an einer Stelle, weil du könntest dann damit reich werden. Meine Frage, habt ihr die auch mit der IKEA Family Card bezahlt? Weil dann sind sie nämlich 50% billiger.
Die sind älter als, also die gab's schon vor mir. Die hat Diana in die Ehe mit eingebracht.
Oh.
Und ich hatte, die sind aber leider irgendwann, ich hatte so richtige schöne Holzhauslatschen, die sind aber leider kaputt gegangen irgendwann mal.
I see.
Und ich bin ein großer Fan von Hausschuhen.
Ich auch.
Also es liegt vielleicht auch daran, dass ich schon längere Zeit im Erdgeschoss wohne und dass die, so eine Wohnung tendenziell immer ein bisschen fußkalt sind. Und dann kommt halt, dass ich, und dann braucht man einfach ein paar warme Schuhe. Und ich finde es eine Unverschämtheit, dass man in Büros eigentlich immer, in Straßenschuhen rumrennt. Ich habe das eine Zeit lang mal probiert, im Büro einfach immer jeden Tag mir tapfer Hausschuhe anzuziehen. Was viel besser ist.
Also wir haben das bei meiner Chefin in dem alten Büro, wir sind ja jetzt umgezogen, da haben wir das gemacht. Da sind wir oft, da hatten wir auch Teppichboden. Mhm. Da sind wir gerade im Winter, wenn dann die Schuhe nass waren, sind wir oft da alle mit Socken rumgerannt.
Stimmt, wenn die nass sind, ist ja nochmal besonders wichtig. Eigentlich nochmal richtiger. Ja. In Socken seid ihr da rumgerannt. Ja.
Ach so. Ich überlege gerade, ich bin ja jetzt gerade nicht so oft im Büro, weil ich ja Elternzeit habe. Also eigentlich nie. Ich weiß nicht, was wir da für einen Boden haben. Insofern kann ich jetzt auch nicht sagen, ob wir da
ein paar schöne hier so, wie heißen die?
Läufer.
Birkenstock.
Oder Birkenstock, ja.
Läufer, was sind Läufer?
Auf den Boden legen, wenn es kein Holz, wenn es kein Teppich ist.
Ach so. Läufer auf den Ach Boden so, legen. Ja.
Ja. Ich finde es übrigens auch lustig, dass deine IKEA-Schlappen grün sind.
Auch damit habe ich nichts zu tun.
Ich weiß. Aber deine Freundin. Frau.
Frau. In welchen Farben gibt es ja noch? Also ich weiß,
ich habe
wir sie, haben noch ein paar blaue.
Ich habe sie politisch korrekt natürlich in gelb gekauft.
Was ist daran politisch korrekt?
Na, aber ich finde, man muss auch mal an die denken, die es jetzt nicht mehr so einfach haben.
Du meinst, von jedem IKEA-Schlappen in gelb gehen 10 Cent an notleidende FDP-Spitzenpolitiker.
Wobei ja IKEA und die FDP die gleichen Corporate Identity Colors haben. Blau-Gelb.
Außer in Norwegen.
Echt? Mhm. Was hat die FDP da?
Nee, da hat IKEA was anderes.
Ohne Scheiß?
Ja, und zwar, weil IKEA, also Blau-Gelb sind ja die schwedischen Farben.
Genau.
Und weil halt Norwegen sehr, sehr lange Teil von Schweden war, beziehungsweise besetzt war, also so unter dem schwedischen König war, ist der wohl nicht sonderlich beliebt in, also die haben jetzt keinen, also es ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit irgendwie Schweden auf der offenen Straße verbrannt werden oder sowas, aber es wohl existiert noch so ein Restgroll, sage ich jetzt mal.
Und da passt man sich dann besser an.
Und da haben sie gelb-rot.
Aha.
Siehste, wieder was gelernt.
Diese IKEAs, die sind schon, also muss man ja jetzt mal so zusammenfassend sagen, überangepasst, um in irgendwelchen Ländern erfolgreich zu sein.
Ich frage mich ja eh, wie es IKEA seit Jahren so schafft, diesen Kuschelfaktor aufrechtzuerhalten. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen.
Ja, das ist ja nicht kuschelig. Das ist ja der volle Wahn. Das ist ja der Horror eigentlich. Das Problem ist ja nur, also mein Problem ist, ich habe irgendwann, als ich kein Geld hatte, angefangen, irgendwie mir ein Billigregal zu kaufen. Ja? Mhm. Und dann kam das Zusammenziehen mit der Freundin und man hatte immer noch kein Geld. Und sie hatte auch schon ein Billigregal, dann hat man halt noch ein drittes dazu gekauft. Und dann, mittlerweile sind wir jetzt so nach vielen Jahren Beziehung und nachdem wir jetzt zwei Kinder haben und
irgendwie vier Billigregale.
Job, haben wir halt eine Wohnung, in die auch 5 Billigregale reinpassen. Weil man schon 3 hatte, gehe ich dann halt nicht irgendwie zum Stilwerk oder irgendwie zum Schreiner.
Dann schläft das Kind halt in einem Billigregal.
Ja, genau. So ungefähr. Also diese Baukastenlogik, die Skandinavier in irgendwie in alles machen, was sie tun, also ob sie Legos oder Volvos oder aber keine Ahnung, was Baukasten ist.
Elche.
Genau, Elche sind auch Baukasten. Die führt ja schon zu so einer gewissen Abhängigkeit. Mal davon abgesehen, dass ich Möbel kaufen, glaube ich, noch schlimmer finde als Klamotten kaufen und dieses Angebot alles in einem Haus und du bist dann nach 5 Stunden halt fertig, das ist schon...
Na, ich finde auch diese großen Möbelhäuser,
die sind noch schlimmer.
Die sind auch alle wirklich scheiße.
Ja.
Also das ist, also wenn man da mal reingeht und so sich, ach, jetzt kaufe ich mal nichts bei IKEA, oh Gott, raus hier.
Ja.
Also es ist wirklich, und das ist teuer und es ist halt, also die
IKEA. Es ist Plastikmüll meistens.
Es ist von der Qualität her, aber nicht wirklich besser, sondern es ist einfach, was IKEA halt relativ clever drauf hat, ist halt dieses Verpackungsprinzip, da sind sie auch wirklich stolz drauf. Vielleicht ist das ja auch nur ein Marketing-Gag, dass es anders an der Verpackung liegt und halt die Massenproduktion und so dieses ganze Zeug.
Ja, sie zwingen dich aber andererseits natürlich irgendwie, dadurch, dass sie das so schlau verpacken, dazu, dass du den ganzen Scheiß selber aufbaust.
Das macht mir auch so durchaus Spaß.
Ja, kann es. Ich habe aber die letzten Wochen unsere Wohnung ein bisschen umgeräumt und umgebaut und dabei unter anderem versucht, 30 Jahre alte IWA-Regale mit einem IWA-Einhängeschrank zu kombinieren, den ich jetzt 2013 gekauft habe. Das ging nicht so, wie IKEA sich das vorstellt. Es ging nur mit der Verwendung von vielen Schrauben und roher Gewalt.
Na, ich darf demnächst wahrscheinlich eine IKEA-Küche aufbauen.
Das macht Spaß, da habe ich Erfahrung drin. Das habe ich schon zweimal gemacht. Okay. Das krieg ich, das
dann weiß ich ja, wen ich an den Bonnen einlade.
Das darfst du gerne tun.
Ernsthaft?
Mal gucken, wahrscheinlich muss ich da mit meinem Sohn auf ein Fußballturnier oder so, aber grundsätzlich macht mir das durchaus Spaß. Aber man darf natürlich... Was ich noch sagen wollte, damit wir jetzt dann die Stunde Abschweifung vollkriegen. Also zum einen darf man bei IKEA nie das Problem vergessen, dass die irgendwie zum Beispiel bei der Holzproduktion dich eigentlich verarschen, weil sie diese Umweltstandards, von denen sie behaupten, alle so ein bisschen schwierig sind. Da gibt's genug Reportagen zu dem Thema. Zum anderen, was ich meinte, was ich vorhin kritisch, damit ging's los, meinte mit dieser Überangepasstheit, zum Beispiel, wie du sagtest, in Norwegen haben sie andere Farben, weil sie den Nationalgefühl nicht auf den Sack gehen wollen. Diese Nummer mit dem IKEA-Katalog in Saudi-Arabien, wo sie mal kurz irgendwie Frauen rausretuschiert haben, weil sie dachten, das wäre wichtig, weil man ja Männer und Frauen nicht zusammen zeigen darf. Was so völliger Quatsch war und was keine Religionspolizei, niemand wollte, sondern IKEA hat halt mal versucht, überkorrekt zu sein. Oder die Nummer in Russland, dass sie sich da irgendwie offenbar sehr gut mit dem korrupten Staatssystem verstehen, um die besten Plätze in den Einkaufsgebieten zu bekommen.
Achso, ich dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus, also die...
Also schwierig, sozusagen der kritische Teil. Und trotzdem finde ich die anderen Läden genauso wie du noch bescheuerte. Und ich musste feststellen, das wollte ich sagen zum Thema selber machen zum Beispiel. Ich habe teilweise zusammen mit meinem Bruder, der ein gelernter Schreiner ist, in den letzten Wochen auch selber Sachen gebaut aus Holz.
Oh, das ist natürlich cool.
Einen Tisch, eine Kletterwand fürs Kind, Regale und Umrandungen und so weiter. Wenn du so im Eigenbedarf Holz kaufst,
ist das scheiße teuer.
Das ist kacke teuer.
Ja,
das Alter.
Ich habe hier im Flur diese Zwischendecke eingezogen. Ich weiß nicht, was das Holz dafür gekostet. Aber es ist
also weil man immer so sagt, ne, wenn man sich so anguckt, eigentlich ist IKEA nicht billig. Du kannst da richtig viel Geld liegen lassen. Das Ding ist nur, du kriegst es nicht wesentlich billiger.
Ja, sowas kostet halt ein bisschen was.
Ja, aber das ist so ein Dilemma zwischen, eigentlich sind die scheiße.
Ja, aber das war nie jemand, den so richtig offensiv in die Fresse gehauen hat. Ich meine, jeder Konzern war mal irgendwo für dran. Und die sind irgendwie, das meine ich mit Kuschel.
Da sind sie doch. Die kriegen die Nummer, dass irgendwie der Firmengründer irgendwelche Rechtsaußenparteien spendet. Die Nummer, dass ihre Öko-Commitments alle nicht so stimmen, wie sie tun. Solche Sachen, da gab es schon immer ordentlich eins aufs Dach.
Na gut. Muss ich nochmal. Lass uns weitergehen.
Und wieder andererseits ist es der einzige Laden, wo du als Mann ohne Probleme garantiert weißt, hier in der Toilette gibt es einen Wickeltisch, wo du auch das Kind selber wickeln kannst. Also in allen, also 90% der Fälle, wenn du in Deutschland irgendwie einen Wickeltisch suchst, ist er auf der Frauentoilette.
Natürlich, da wohin gehört.
Ja, genau. Leck mich am Arsch. Nee, ist ein ambivalentes Ding mit diesen Großkonzernen.
Ja, aber da kommen sie halt aus Schweden, ne?
Wahrscheinlich ist das der Punkt, ja.
Siehst du, da sind sie dann doch wieder nicht angepasst.
Na, da sind sie halt an das schwedische. Ja, stimmt, da sind sie an das schwedische Modell angepasst. Wobei ja die
spannende. In irgendeinem Modell müssen sie hier nur anpassen.
Ja, aber die spannende Frage ist ja jetzt, ob es Wickeltische auf den Herrentoiletten im saudi-arabischen IKEA gibt. Das ist die spannende Frage.
Dum, dum, dum,
dum. Dum, dum. Okay. Und dann bestiegen sie ein Flugzeug nach Riyadh. Es gibt auf ZDF so eine völlig
die Geschäftsidee war
überinszenierte investigative Reportagesendung, wo sie dann irgendwie immer zeigen, wie die da hinreisen und so völlig sinnlos Sendezeit mit Action-Elementen verblasen, dafür, dass die Leute dann zeigen, wie toll sie Reporter spielen können. Finde ich voll langweilig. Da reicht mir irgendwie das Reportageformat von vor 30 Jahren.
Ich habe irgendwann mal eine Sendung darüber gesehen, einen Bericht, wo es darum ging, wie das mit dem Abfluss ist. Weißt du, dieses berühmte im Norden.
Ob in Australien das auch links.
Dreht sich andersrum, ja. Und am Äquator läuft es einfach so runter und so. Ja. Und dann haben sie es tatsächlich so Norden, Süden, Abfluss gezeigt, dann nördlich vom Äquator, südlich vom Äquator, direkt auf dem Äquator ein Abfluss, also wirklich offensichtlich Kamerateams um die Welt geschickt und bewiesen, dass das irgendwie beeindruckend das ist und bla bla bla. Und neulich habe ich gehört, dass das kompletter Bullshit ist.
Ähnliches übrigens ist mit Tierfilmen, ne?
Also das ist wohl, das, in welche Richtung das Wasser abfließt, das hängt wohl mit allen möglichen Dingen zusammen, aber garantiert nicht mit der Erdrotation, ja. Die darauf exakt null Einfluss, also die sich viel zu langsam dreht und darauf irgendeinen Einfluss haben können sollen.
Ja. Das ist, fügen Sie hier das passende Modalverb ein. Ja. Ja. Dein Geschäftsmodell mit IKEA.
Genau, mein Startup. Also wird natürlich eine App, Mobile First. ein Dienst, der einen jemanden vermittelt, der doch eh gerade zu IKEA muss, damit man selber nicht hin muss.
Finde ich super.
Ja, braucht man jeden Tag, oder?
Ja.
Also braucht meine Frau jetzt gerade, die braucht nämlich einen Wolf, muss darum am Sonnabend zu IKEA. Und hat dich vorhin schon gefragt, ob du nicht zufällig zu IKEA musst, dann muss sie nicht hin. Weil dann will sie diesen Wolf da holen bei IKEA. Also so ein Plüschwolf, weil die sind die Einzigen, die irgendwie einen Plüschwolf haben.
Im Moment gerade in Berlin im Angebot.
Ja, es gibt irgendwie bei Steif gibt es auch welche, aber die kosten dann irgendwie 500 Euro und das ist mehr ein Gag.
Ja, der Preis ist auch ein Gag.
Nee, die 500 Euro waren jetzt erfunden. Das war einfach, also kostet dann deutlich mehr und kostet
da. Ja.
Und bei IKEA kostet er 10 Euro. So.
Ja, okay. Damit versuchen wir irgendwie zurück zu diesem Märchen zu kommen, dass jetzt also der König,
es geht hier noch zur Sache,
tote Thalia in diesem Schloss wahrscheinlich findet. Nach langem und vergeblichem Klopfen hieß aber der König eine Winzerleiter herbeiholen, um selbst hineinzusteigen und zu sehen, wie es inwendig aussehe. Und nachdem er es ganz durchwandert hatte, war er ganz außer sich vor Staunen, keine lebende Seele darin zu finden. Endlich gelangte er in das Zimmer, in dem die bezaubernde Prinzessin sich befand, und rief sie, weil er glaubte, dass sie schliefe. Das heißt, sie ist noch nicht so wirklich verwest.
Offensichtlich.
Dann herrscht ein...
Das ist einfach nur 5 Minuten später.
Nee, es steht eines Tages. Das ist, naja...
Ja.
Aber das stimmt so, naja. Oder es ist halt so ein Raumklima, wo man nicht verwest, weißt du, so spontan Mumifizierung. Gibt's ja. Es gibt ja gewisse Klimata, in denen, ich glaube, es muss relativ trocken sein, in denen tote Menschen nicht so schnell verwesen.
Ja, wie Ritter Kahlbutz.
Was?
Und so Ritter Kahlbutz nicht.
Nee.
Das ist ja irgendwo im Brandenburgischen, kann man sich sagen.
Ah, doch, ja, genau, Albert Hill, ja.
Ich krieg die Geschichte leider auch selber nicht mehr genau zusammen. Also der ist Ritter, war der, und ist, glaube ich, eines Verbrechens beschuldigt worden und hat geschworen, dass wenn er schuldig war, dass er dann niemals verwesen möge.
Mhm.
Man kann ihn sich bis heute angucken.
Ja.
Und also er ist halt, ist da nicht verwest und das ist sozusagen, darum ist er ausgestellt. Es kann natürlich auch ein besonders böser, dass ihm irgendjemand dann nach seinem Tod nochmal ein Ding reinwürgen wollte oder weiß der Teufel was.
Und ihn einbalsamiert hat heimlich.
Und ihn nicht einbalsamiert hat, aber.
Kann sein.
Auf jeden Fall finde ich so lustig, dass dieser Wechsel, dieses endlich gelangte er in das Zimmer, in dem die bezauberte Prinzessin sich befand und rief sie.
Ah, jetzt ist sie doch bezaubert.
Und
ah,
weil
mal.
Er glaubte, dass sie schliefe. So typ. Da sie aber trotz seines Schreiens und Rütteln.
Ja, aber gut, dass du.
Weißt du, so eben gerade kommt dann auch so Prinzessin oder Töte.
Ja,
ich mache jetzt gerade so Schüttelbewegungen.
Ja. Aber gut, dass du nochmal gelesen hast, weil genau, da steht ja dieser dezente Hinweis, sie ist bezaubert.
Achso, das meint also nicht die Bezaubernde, sondern die Verzauberte quasi.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, das könnte natürlich sein.
So, aber jetzt wird's eklig, das heißt, wir müssen weiterlesen. Da sie aber trotz seines Schreiens und Rüttelns nicht erwachte, er aber von ihrer Schönheit durch und durch erglühte, trug er sie in seinen Armen auf ein Lager und pflückte dort die Früchte der Liebe. Das ist der Julian Assange-Style.
Nee, das wird auch Julian Assange nicht vorgeworfen.
Doch.
Nicht
mit einer Toten, aber dass er diese Frau da.
Ja, es wird ihm vorgeworfen, eine Frau vergewaltigt zu haben im Schlaf oder vielleicht auch nicht im Schlaf, aber.
Ja, das gibt er wohl zu, soweit ich diesen Guardian-Artikel richtig verstanden habe.
Er gibt das zu.
Dass er das im Schlaf nochmal versucht hat, ohne sie zu fragen, ja.
Ach so, okay.
Und da gehen jetzt diese Spitzfindigkeiten, ob das jetzt juristisch Vergewaltigung ist oder nicht, weiter.
Achso, das ist so tief stecke ich in der Sache gar nicht drin.
Widerlich.
Ja, aber
hier ist es natürlich.
Unser kleiner Tod. König hat auf jeden Fall schon mal.
Nekrophilie.
Ja, das ist schon mal.
Hier ist erstmal.
Pflückt die Früchte, dort die Früchte. Und ich meine.
Ey, das ist aber schon eklig. Hierauf ließ er sie auf dem Bette liegen und kehrte in sein Königreich zurück.
Oh Gott.
Das wird noch schlimmer. Wo selbst er lange Zeit an diesen Vorfall nicht mehr dachte.
Wie? Die Nummer sowas kann man auch schon mal vergessen.
Ja, so.
Ach stimmt, damals, als ich diese Tote vergewaltigt habe.
Genau.
Jetzt, wo du es sagst.
Okay. Thalia aber gebar nach 9 Monaten ein Zwillingspaar. Also ganz tot kann die nicht sein.
Ja.
Oder untot, Zombies. Das ist eine Zombie-Geschichte.
Wie genau sah diese Geburt aus?
Ja.
Also gute Frage. So nach allem, was ich bisher gehört habe, ist das ja schon ein relativ arbeitsreicher Prozess.
Ja.
Hatte sie das Glück, dass die einfach so, also was heißt Glück? Ist ja, also
dass sie rausgeflutscht sind? Ja, man weiß es nicht. Also sie gebar ein Zwillingspaar, einen Knaben und ein Mädchen, die einem zwiefachen Juwelenschmuck glichen und von 2 Feen, die in jenem Palast erscheinen, an die Brust der Mutter gelegt und auch sonst aufs Sorgfältigste gepflegt wurden. Da sie nun einmal wieder saugen wollten und die Brustwarzen nicht fanden, fassten sie einen Finger und saugten so lange an ihm, bis sie die Faser herausgezogen hatten, worauf Thalia wie aus einem tiefen Schlaf zu erwachen schien. Den kleinen Engeln, die sie neben sich sah, die Brust reichte und sie liebgewann wie ihr eigenes Leben, ohne jedoch zu wissen, was mit ihr vorgegangen war. Da sie nämlich wahrnahm, dass sie sich mit 2 Säuglingen ganz allein im Palast befand und von unsichtbaren Händen Speise und Trank herbringen sah.
What?
Die lag also irgendwie durch diese Handfaser unter dem Fingernagel für unbestimmte Zeit betäubt in diesem Sessel rum, wurde da von ihrem Vater vergessen, dann kommt irgendein fremder König und vergewaltigt sie mal kurz in ihrem Wachkoma, woraufhin sie im Wachkoma schwanger ist und 9 Monate später Zwillinge gebiert, die sie im Wachkoma säugt, weil sie die Brustwarzen nicht finden.
Obwohl die Feen immer, guck mal hier an die Brust. Oh, ich finde die Brustwarze nicht. Ja,
nicht den Finger. Ist auch total logisch.
Wobei Kinder klein, also das stimmt, Säuglinge saugen ja so ziemlich an allen rum, was man ihnen hinreicht. Also.
Das tun sie aber,
so ein Säugling. Das gibt mir jetzt, also Finger. Finger!
Ja, das tun sie, aber vor allem, also das ist der Saugreflex. Wenn die Hunger haben, dann wollen die schon was, wo was rauskommt.
Das stimmt. Kam ja auch was raus.
Eine Handfaser, ja. Nahrhaft. Das ist schon ein bisschen absurd.
Und dann wacht sie auf, denkt sie, Kinder, na gut. Wird schon seinen Grund haben.
Genau, wird schon seinen Grund haben. Es sind ja auch kleine Engel, die dann, denen sie die Brust reichte und sie lieb gewann wie ihr eigenes Leben. Ja, es ist ihr eigenes Leben sozusagen. Ne? Also im zweifachen Sinne. Zum einen hat sie die auf die Welt gebracht und zum anderen haben die sie gerade aus ihrem Wachkoma wieder rausgeholt. Ohne jedoch zu wissen, was mit ihr vorgegangen war, da sie nämlich wahrnahm, dass sie sich mit zwei Säuglingen ganz allein im Palast befand und von unsichtbaren Händen Speise und Trank herbeibringen sah, weil sie die Feen offenbar nicht sehen kann. Endlich geschah es aber, dass der König sich Thalias erinnernd unter dem Verwende auf die Jagd zu gehen, das müsste ja eigentlich Vorwand heißen.
Ja, aber da habe ich doch mal diese Tote. Ich glaube, ich gehe noch mal in den Palast.
Genau.
So.
Findest du nicht logisch? Ich auch nicht. Also kommt er zu dem Palast, als er sie erwacht und außerdem zwei Engelchen an Schönheit bei ihr fand, fühlte er darüber die größte Freude.
Ach so. Ich meine, er hätte auch ein bisschen schockiert sein können, aber...
Es geht gerade so weiter. Nachdem er Thalia mitgeteilt hatte, wer er sei und was sich zwischen ihnen zugetragen, zeigte sie ihn an und schmiss ihn raus. Nein, schlossen sie ein sehr enges Freundschaftsbündnis und blieben einige Tage zusammen. Worauf der König mit dem Versprechen zurückzukehren und sie abzuholen, sich von ihr verabschiedete und sich wieder in sein Königreich begab. Dort aber dachte er jederzeit an Thalia und seine Kinder, sodass, mochte er nun essen oder trinken, er zugleich auch Thalia und Sonne und Mond, so hat er nämlich seine Kinder genannt. Ey, was für Namen.
Geil.
Im Munde führte und, wenn er sich zur Ruhe legte, die Namen aller drei ausrief. Die Gemahlin des Königs aber, die durch dessen lange Abwesenheit einigen Verdacht geschöpft hatte, ach, ein Ehebrecher ist er auch noch.
Okay.
Was na, also, das ist ja mal echt so die Ausgeburt an Widerlichkeit.
Aber sehr romantisch.
Ja. Gestern habe ich.
Aber manchmal ist man doch fast glücklich, dass die Gebrüder Grimm da nochmal so mit ihrem gutbürgerlichen.
Aufgeräumt haben.
Ja.
Ja, hier ist, also weißt du, ich meine, diese Splatter-Teile, die Grimms noch in ihrer Sammlung drin haben, die sind einigermaßen moralfrei. Hier ist es ja schon wirklich widerlich, also auch auf so einer ethischen Ebene.
Ja.
Aber um davon abzulenken, weil ich völlig überfordert bin, ich habe gestern Abend dann beim Wäschelegen auf Arte eine, ich möchte sagen, französische Tragikomödie gesehen über zwei Ehepaare, die irgendwie nebeneinander wohnen. Die einen sind etwas älter und so um die 50 vielleicht. Das andere Ehepaar ist so, schätze ich mal, so um die 30. Und die freunden sich an und alles ist wunderbar. Und irgendwann fängt er, der ältere Mann, mit der jüngeren Frau eine Affäre an. Und die jüngere Frau findet das auch irgendwie gut. Und für ihn ist es sozusagen so die Flucht aus seiner völlig stinklangweiligen Ehe. Und sie findet es irgendwie schön und spannend, aber weiß ganz genau, dass sie ihren Mann nie verlassen will. Mhm. Und dann werden die beiden durch einen dummen Zufall ertappt und erwischt. Und während der junge Gatte sozusagen von seiner Frau wegrennt und sie nie wieder sehen will und so weiter und die sich dann über den Streit irgendwie zu einer Lösung finden, nämlich dass sie da wegziehen und dass die junge Frau die Affäre mit dem alten Mann beendet, geht es in seiner Ehe relativ komisch so weiter und er ist irgendwie total frustriert.
Der Alte?
Ja.
Okay.
Und was ich sozusagen, also so weit so konventionell, so gehen wahrscheinlich 90% aller Affären, ne? Aber was ich sehr schön fand als Schlussbild, war sozusagen, dass er dann weinend da stand, wo er sie immer beobachtet hat, so spannermäßig, seine junge Affäre. Weinend wissend, dass all seine Träume von einem nochmal schönen neuen Zukunft kaputt sind. Und dann kam ein Lied so in den Abspann herein, wo der Text so sinngemäß war, ich fühlte mich wie der König der Welt und jetzt habe ich alles verloren. So rums, ja. Das fand ich irgendwie gut. Ich krieg's jetzt nicht so schön nacherzählt, aber das fiel mir hier gerade so ein. Ja, der König, ja, liegt hier irgendwie bei seiner Gattin und träumt von seiner schönen jungen Geliebten im Märchenschloss mit seinem unehelichen Nachwuchs. Und wie du sagst, er träumt das sehr romantisch, auch wenn es vorher irgendwo zwischen
also ich muss ehrlich sagen, das Unehelichen halte ich mit Abstand für das kleinste Problem.
Ja, da hast du völlig recht. Die nekrophile Vergewaltigung ist schon heftiger.
Ja.
Ja. So, jetzt haben wir den Quatsch hier aber angefangen, jetzt sollten wir den irgendwie auch zu Ende bringen. Ding, 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 ding. Wo war das jetzt? Muss ich suchen. Also genau, die Gemahlin des Königs aber, die durch dessen lange Abwesenheit einigen Verdacht geschöpft hatte, wurde bei dem steten Anhören der Namen Thalia Sonnemond immer brühheiß. Daher nahm sie einmal ihren Geheimschreiber beiseite und sprach zu ihm: Höre, Freund, du befindest dich jetzt zwischen Tür und Angel, zwischen Block und Beil, zwischen Strick und Leiter.
Hat die sich mit ihrem Stift unterhalten? Nein. Ach, Geheimschreiber ist wahrscheinlich ja, der, mit dem man besonders vertraut.
Genau.
Dass er auch die geheimen Sachen aufschreiben darf.
Der die Briefe für sie schmuggelt und so weiter. Wenn du mir nämlich sagst, wer die Geliebte meines Mannes ist, so mache ich dich zum reichen Mann. Wenn du mir dies aber verheimlichst, so ist es um dich geschehen. Der Geheimschreiber, einerseits von Furcht getrieben, andererseits von Eigennutz gestachelt, der das Scheuleder auf den Augen der Ehre, die Augenbinde der Gerechtigkeit, der graue Star der Treue ist, ist ja gut jetzt. Umgeschwulste hier.
Der graue Star der Treue?
Ja.
Die Augenkrankheit oder?
Ja, die Augenbinde, du siehst ja das Scheuleder auf den Augen der Ehre. Der Eigennutz macht Ehre blind, Gerechtigkeit blind und die Treue blind. Schenkte der Königin rein Wein ein. Sie sandte ihn daher im Namen des Königs zu Thalia und ließ ihr sagen, der König wolle die Kinder sehen, worauf Thalia sie ihm mit großer Freude schickte. Jenes Medea-Herz jedoch, also Anspielung hier auf die kindermördernde Figur der griechischen Sage, dem Koch befahl, sie zu schlachten und aus ihnen verschiedene Suppen und Ragouts zu machen.
Gut, sind offensichtlich alle nicht so die großen Menschenfreunde da in diesem Königreich.
Nee, ist ein bisschen gruselig insgesamt. Aber das sind noch zwei Märchen in einem. Das gibt doch irgendein Grimmsches Märchen, wo das auch so ist. Das haben wir auch schon gelesen.
Ja, ich glaube auch. Lass mal weiterlesen.
Die sie dann dem armen König zu essen geben wollte. Der Koch aber, der ein weiches Herz hatte, Entschuldigung, da fallen mir jetzt wieder schlechte Witze zum Thema Kochen ein. Innereien kochen. Der Koch aber, der das Herz nicht weich gekocht hatte, sondern ein weiches Herz hatte, wurde, als er die beiden kleinen Engelchen erblickte, von Mitleid ergriffen und indem er sie seiner Frau übergab, damit sie sie verstecken sollte, bereitete er statt ihrer zwei Zicklein auf hunderterlei Weisen zu und übersandte sie der Königin, die die Speisen mit großer Freude empfing. Wie hieß denn das Märchen?
Also auf jeden Fall gab es das bei den sieben Zwergen. War ja auch das Schneewittchen,
ja.
die ja viel schöner war,
ja.
Dass sie ja im Wald ausgesetzt worden ist.
Und Schneewittchen. Wobei ja Schneewittchen und Dornröschen sowieso recht nahe beieinander sind, so erzählungsmäßig. Irgendwie Prinzessinnen abmurksen, die dann statt zu sterben in einen Schlaf fallen und so. Also die ganz, ganz basale Grundplot ist ja der gleiche.
Genau, und da war es auf jeden Fall so, dass der Jäger ein Herz hatte und dann ein Rehherz gebracht hat, dass die Königin gegessen hat.
Da wäre es ja mal spannend jetzt, weil wir es vorhin davon hatten, Ursprungstexte suchen, ob Dornröschen und Schneewittchen mal ein Märchen waren oder ob Giambattista Basile hier sozusagen die beiden Märchen geremixt hat. Oder Mashup, ist es eigentlich ein Mashup, ist es?
Naja, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt noch gleich 7 Zwerge auftauchen werden. Ja, insofern ist vielleicht auch Schneewittchen selber noch ein Remix.
Das könnte auch sein.
Also es kann ja so mehrfach noch.
Ja. Pam, 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 pam. So, als nun der König kam und mit vielem Wohlbehagen zu essen begann, wobei er einmal über das andere sagte, ich bin sofort wieder bei dir. Nein, das hat Max gesagt. Ich weiß ja nicht, was anstrengender ist. Schmatzen oder vor lauter Schnupfen ein Taschentuch nach dem anderen holen müssen. Andererseits irgendwie Menschen für ihre Erkältung bashen im Dezember ist auch nicht nett. So, jetzt lese ich aber weiter und dann muss er halt nachkommen sozusagen. Na, ist schon wieder da. Gut. Also der König, dem schmeckten die Zicklein, die seine Gattin für die Kinder hält. Und er sagt dann, das schmeckt ja herrlich bei meiner Seele, das schmeckt ja köstlich, so wahr ich lebe. Entgegnete seine Frau immer, iss, denn du issest von den Deinen. Der König ließ dieses Gerede 2 oder 3 Mal unbeachtet. Da er jedoch sah, dass sie gar nicht aufhören wollte, rief er endlich aus, ich weiß, dass ich von dem Meinigen esse, denn du hast mir nichts ins Haus gebracht. Worauf er zornig aufsprang und sich auf ein nicht weit entferntes Landhaus begab, um dort seinen Ärger verfliegen zu lassen. Das ist schon ein bisschen Balla-Balla, oder?
Das sind auch merkwürdig präzise Angaben.
Ja. Du hast überhaupt nichts mit in die Ehe gebracht, du verarmter Adel, du.
Genau. Ich gehe auf das nicht weit entfernte, sondern auf das nahe Landhaus.
Ich gehe in die Loggia. So, tschüss. Man kann sich so vorstellen, wie er seine Serviette auf den Tisch geknallt hat und den Rotwein im Kristallglas umgeschmissen hat. Also so, jetzt gehe ich aufs Landhaus. Inzwischen trug die Königin, deren Wut durch das, was sie getan, noch nicht gesättigt war, dem Geheimschreiber wiederum auf, Thalia unter dem Vorwande, dass der König sie erwarte, herbeizuholen. Diese kam alsbald voll Freude und Verlangen, das Licht ihrer Augen wiederzufinden, nicht ahnend, dass sie stattdessen Feuer erwartete. Das sind aber schöne Sprachbilder. Als sie daher vor der Königin erschien, sprach diese zu ihr mit einem Nero-Gesichte und giftig wie eine Natter. »Willkommen, willkommen, du kostbares Frauenzimmer. Du also bist die Metze, das Unkraut, das meinen Mann von mir abzieht. Du also bist die infame Hündin, die mir so viele schlaflose Nächte bereitet hat.« Ja, da haben wir dann so langsam alle frauenfeindlichen Beleidigungen zusammen, die einem so einfallen.
Moment, da fällt mir noch... Nein.
Ach, du wolltest noch eine dazu sagen?
Ja, nee, wollte ich nicht.
Gut. Besser ist. Lass nur gut sein. Jetzt bist du ins Fegefeuer gekommen, wo du für das büßen sollst, was du mir angetan hast. Als Thalia diese Rede vernahm, fing sie an, sich zu entschuldigen, indem sie sagte, dass sie nichts verbrochen und der König, während sie im Schlafe dalag, von ihrem Grund und Boden Besitz genommen habe.
Aber falls ich das korrigieren darf, das stimmt nur teilweise, sie war tot.
So wurde uns das gesagt.
Ja.
Da hat uns die Erzählinstanz reingelegt.
Vielleicht.
Wer weiß. Angelogen, unzuverlässig erzählt hat sie. So, aber die Königin, die keine Entschuldigung hören wollte, ließ im Hofe des Palastes selbst ein großes Feuer anzünden und befahl Thalia hineinzuwerfen. Da sie nun sah, wie schlecht es mit ihr stehe...
Was ist das denn? Das ist aber auch falsches Deutsch. Befahl Thalia hineinzuwerfen?
Nein, die Königin befahl Thalia hineinzuwerfen.
Hineinwerfen zu lassen.
Ist doch egal.
Ist es nicht so, dass Thalia jetzt den Befehl hat, irgendwas hineinzuwerfen?
Nein. Sie befiehlt irgendjemand nicht näheren Benanntes, Thalia hineinzuwerfen. Also es wäre präziser und befahl ihren Soldaten, da hast du recht, es fehlt ein Bezug, aber grammatisch falsch ist es nicht.
Ich hätte jetzt gesagt, hineinwerfen zu lassen.
Dann wäre es eindeutiger. Also es ist keine grammatische Frage, es ist eine semantische Frage, wenn ich mal wieder rumklugscheißern darf.
Gut. darfst du nicht. Lies weiter.
Okay. Da sie nun sah, wie schlecht es mit ihr stehe, fiel sie vor der Königin auf die Knie und flehte sie an, ihr wenigstens so viel Aufschub zu gestatten, bis sie ihre Kleider abgelegt habe. Ja, okay. Die Königin, nicht so sehr aus Mitleid mit der Unglücklichen, als um sich die mit Gold und Perlen gestickten Gewänder anzueignen, erwiderte daher: Also gut, zieh dich aus.
Das ist doch aber mal eine gute Motivation. Also keine gute Motivation, aber eine begründete Motivation. Ja.
Worauf Thalia sich zu entkleiden anfing und bei jedem Stück, das sie ablegte, ein lautes Geschrei ausstieß. Als sie nun nach Ablegung des Überwurfs, des Kleides und des Mieders eben auch den Unterrock herunterstreifte, wobei sie den letzten Schrei vernehmen ließ und man sie bereits fortschleppte, um aus ihrem Körper Asche für die Lauge zu Charons Hosen zu bereiten.
Was?
Ja.
Charons Hosen?
Na, Charon ist doch dieser in der Unterwelt der Kollege, der über den Todesfluss fährt.
Über den Styx?
Hades.
Ja, glaub ich, über das Gleiche. Wieso Hosen?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Das müssten wir nachschauen.
Und Lauge?
Ja, Lauge zum Bleichen.
Ach so.
Das ist glaube ich, das Bild, wenn die Knochen dann rauskommen und alles weiß wird.
Ja.
Das fantasiere ich mir jetzt zusammen. Ich weiß es nicht, was dieses Bild genau heißt. Das wäre was für einen
Hörerinnen-Kommentar. Lauge, Seifenlauge.
Naja, Asche ist ja zum Bleiche.
Hm. Ach so, nicht zum, okay.
Nee, also um nochmal auf das Thema Friseur zurückzukommen. Der perfekte, also wenn du färbst und du zu nicht sauber arbeitest, dann kann es schon mal passieren, dass du die Haut mit anfärbst. Oh, ganz schnell geht es auch beim Wimpernfärben und so.
Ja.
Und ähnlich wie man Asche zum Bleichen von Wäsche nimmt, kannst du auch am besten sozusagen Farbränder vom Haarefärben auf der Haut, kannst du mit Zigarettenasche am besten wegreiben, weil das eine bleichende Wirkung hat. Ja.
Okay.
Mhm. Genau, als sie den letzten Schrei vernehmen ließ, eilte der König herbei und wollte beim Anblick dieses Schauspiels wissen, was vorging. Hierauf fragte er auch nach seinen Kindern. Da vernahm er, dass seine Frau, um sich wegen seiner Untreue zu rächen, sie hatte schlachten lassen. Und so rief er aus: Ich selbst also war der Wolf meiner Schäflein? Weh mir, warum erkannten meine Adern nicht, dass sie die Quelle ihres Bluts waren? O du schändliche Barbarin, was für eine Grausamkeit hast du da begangen? Aber warte nur, es wird dir nicht so hingehen. Deine Strafe soll wahrhaftig nicht sehr sanft ausfallen. Nur ein bisschen sanft. So sprechend befahl er, dass sie in das für Thalia angezündete Feuer geworfen würde. Mit ihr zugleich auch der Geheimschreiber, der Bube in diesem Unglücksspiel und der Anzettler dieses Gewebes von Bosheit gewesen war. Als er aber mit dem Koch das Nämliche tun wollte, weil er glaubte, dass er die Kinder klein gehackt habe, warf dieser sich ihm zu Füßen und rief aus: Fürwahr, Herr König, es bedürfte gar keiner anderen Sinekure für den Dienst, den ich dir erwiesen, als wenn ich in eine Kalkofenglut geworfen würde. Mann, oh Mann, das ist aber auch ein schwerer Satz.
Ja, da musst du ja ganz schön durchkämpfen, ne?
Keines anderen Kostenersatzes, als wenn man mir einen Pfahl in den Hintern bohrte.
Mit?
Hm? Wir haben es hier eher deftig und mit sämtlichen Bildern und Dingen, die irgendwie so das...
Aber er kämpft gerade um sein Leben, da sollte er vielleicht ein bisschen präziser formulieren.
Auch das.
Nicht, dass der König sagt: Was geht denn jetzt Feuer?
Ja, aber es ist schon interessant, dass dieser neapolitanische Geschichtenerzähler hier wirklich so aus dem kompletten Repertoire des alle anderen Lebensformen hassenden Patriarchats schöpft. Ja, du nickst so, als ob du mir recht geben möchtest. Du hast aber das Mikro leise, weil du gerade dich schneuzen musst.
Exakt.
Gut. So, jetzt also der Koch redet um sein Leben. Ja, ihr habt ja so recht, eigentlich müsste man mich genauso bestrafen. Es wäre völlig richtig, keine anderen Belustigungen bedürfte es, als mich im Feuer weich zu kochen und braten zu lassen. Keines anderen Vorteils, als dass die Asche eines Kochs mit der einer Königin vermischt würde. Aber dies wäre denn doch keine sonderliche Belohnung dafür, dass ich euch eure Kinder trotz jener mitleidlosen Bestie, die sie töten wollte, gerettet habe, um dir einen Teil deinem Selbst wiederzugeben. Er hätte auch einfach sagen können, ich hab die Kinder nicht geschlachtet.
Die sind doch ja nicht tot.
So, genau.
Information.
Das ist ja zeitökonomisch kurz vorm Feuertod eventuell cleverer gewesen.
Ja, sag ich doch. Also man weiß ja auch nicht, wie hoch der König im Verständnisbereich angesiedelt ist.
Andererseits ist es ja ein typisches Mittel eines jeden Krimi-Films, dass die Bösen, kurz bevor sie geschnappt werden, ja immer schussbereit die Kanone in der Hand halten und aus irgendeinem Grund einfach nicht abdrücken und sich voll labern lassen.
Das stimmt.
Also dieses Mittel der Spannungsverzögerung im modernen Tatort ist offensichtlich nicht neu.
Dabei ist das schon im uralten James Bond ja abgedreht.
Ja, auch das, aber es ist auch... Es ist auch...
Do you expect me to talk?
Ja, genau.
Okay.
Was ich sagen wollte, es ist hier schon, ne? Also die Idee, dass man sinnlos...
Aber das ist doch gar kein Bösewicht.
Ist ja egal, aber die Nummer sozusagen, dass man sich vor dem sicheren Tod durch Dummgelaber retten kann, scheint
in dem Fall ist es Schlaugelaber.
Ein Erzähltrick zu sein, der wesentlich älter ist als Tatort und James Bond. Als der König diese Worte vernahm, blieb er wie versteinert stehen, denn er glaubte zu träumen und konnte nicht glauben, was seine Ohren vernahmen. Endlich aber wandte er sich zum Koch und sprach: Wenn du mir wirklich meine Kinder gerettet hast, so sei sicher, dass du nicht weiter Bratspieße drehen, sondern in der Küche meines Herzens meinen Willen drehen sollst, wie du willst. Es ist...
oh Gott. Da war bei der schiefen Bilder... Aber in die falsche schiefe Bilderkiste gegriffen. Du darfst an, was war's? In der Küche meines Herzens meinen Willen drehen sollst. Ja, gut, lies weiter.
Während der König dies sprach, brachte die Frau des Kochs, die sah, wie nötig es war, Sonne und Mond vor den König, der sogleich anfing, bald mit seiner Frau, bald mit seinen Kindern Kuss.
Nicht mit seiner Frau.
Das steht da.
Ja, ich weiß, aber
das ist nicht seine Frau.
Ist nicht seine Frau ist gerade erst gerade Witwer geworden. Durch einen dummen Zufall.
Sie ist dummerweise verbrannt worden. Bald mit seinen Kindern Kussmühle zu spielen. Mann, oh Mann, ey. Den Koch aber reich belohnte und ihn zu seinem Kammerherrn machte. Hierauf heiratete er Thalia, jetzt ist es seine Frau, welche nun mit ihrem Gemahl und ihren Kindern ein langes und glückliches Leben führte, nachdem sie erkannt hatte, und Vorsicht, Triggerwarnung, jetzt wird die Vergewaltigung endgültig für in Ordnung erklärt, wem der Himmel wohl will, dem gibt er das Glück im Schlafe.
Ja.
Alter. Und weißt du, was das Perfideste ist? An dieser ganzen, das ist völlig okay, irgendwelche armen jungen Mädchen im Schlaf zu vögeln, weil das wird ihnen schon gut tun, Nummer hier. Der männliche Autor lässt dieses Märchen eine weibliche Erzählerin erzählen.
Ich glaube, der hat sich dabei auch nicht viel gedacht.
Weiß man's? Ich meine, jetzt ist natürlich der feministische Diskurs 1697 nicht ganz so weit wie 2013. Was es aber jetzt nicht wesentlich besser macht.
Was soll man sagen? Also, ist schon, also die Schmerzgrenze ist da schon diverse Male überschritten.
Bei diesem Märchen?
Ja, allerdings erst ja. hier bei diesem merkwürdigen, also bei dem Anfang, bei diesem Dornröschen-Anfang. Ich meine, dann irgendwann ist es ja ein relativ klassisches Märchen, sag ich jetzt mal.
Ja.
Böse. Also außer dass er nebenbei noch fremdgegangen ist die ganze Zeit über.
Ja, aber das ist ja sozusagen, ne, also weil wir es davon hatten, dass wir haben uns jetzt hier 5 Jahre lang immer wieder darüber aufgeregt, dass die Brüder Grimm offensichtlich massiv versuchen, ihre Märchen mit bürgerlicher Moral zu durchsetzen. Das kommt mir aber, so wie du vorhin auch schon mal andeutest, fast ein Ticken weniger unsympathisch als diese komplette Apologie jeglicher chauvinistischer, patriarchaler Vergewaltigerverhalten, die wir so haben, ja?
Ich meine, Moral steckt hier auch schon ganz ordentlich drin. Das ist, also ich meine, es wäre
ja
irgendwie
eine. Ja, die Moral hier ist, mächtige Männer dürfen alles und Frauen sollten sich das gefallen lassen.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Ja, Glückwunsch.
Und aber es ist halt eine, also ich meine, es wäre ja eine Geschichte, die man sozusagen, wo mehr oder weniger alle außer ihr und ihren Kindern sozusagen Arschlöcher sind. Naja, okay, den Koch auch nicht, aber er wird ja am Ende sozusagen als ihr pures Glück dargestellt.
Ja.
Oder nicht mal erst am Ende, sondern eigentlich
erst die ganze Zeit. Er darf
ab dem Moment, wo er das zweite Mal halt die Tote ficken will, vorbeikommt und dann feststellt, dass sie doch lebt und er offensichtlich dann spontan begeistert ist und nicht sich denkt, eigentlich wollte ich nur einen wegstecken bei einer Toten, aber naja, jetzt lebt sie halt wieder.
Ja.
Und
du hast es sehr konkret
zusammengefasst. Die bürgerliche Moral war vielleicht doch ein Fortschritt.
Das man mag's heutzutage oft nicht glauben, aber ich fürchte,
es geht schlimmer.
Du könntest recht, ja. Ja, auf jeden Fall, na klar. Ist ja nicht umsonst, also eine Emanzipationsbewegung gewesen. Zunächst mal. Im Klassenkampf.
Genau.
Ja.
Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann wird sie
und wenn sie dann demnächst stirbt, dann hat sie auch mal wieder Sex.
Das auch. Ich hätte jetzt natürlich gesagt, nachdem wir gerade feststellten, dass vom barocken neapolitanischen Märchenerzähler zu den Brüder Grimm wir immerhin die bürgerliche Revolution hinter uns haben. Und wenn sie nicht gestorben sind.
Und es war nicht alles schlecht im Bürgertum.
Dann lesen wir proletarische Märchen und freuen uns auf den Märchenkommunismus. Ungefähr so.
Ja.
Mann, Mann, Mann.
Gut.
So, Lilly, das nächste Mal bitte was wünschen, was uns weniger schwerfällt.
Was uns so kurz vor. Das ist,
ich meine, es ist kurz
damit
vor
gehen
Weihnachten.
Wir jetzt in Weihnachten. Ich wollte gerade sagen.
Ja.
Ding, 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 ding.
Ja gut, Weihnachten ist Fest der häuslichen Gewalt. Ich meine, insofern.
Weiß?
Na, Weihnachten ist nicht so, so statistisch nicht so das friedliche Fest.
Ich dachte mal nur, die Selbstmorde und sowas macht.
Die ja dann auch.
Aber auch tatsächlich.
Aber wenn es so in der Familie, wenn irgendwie Zwangsharmonie ist und Fati den 5. Schnaps drin hat und dann mal einfach irgendwie die pubertierenden Gürn zusammendrischt, das.
Okay, ich bin im Osten groß geworden, da kannten wir
sowas. Da gab es kein Weihnachten.
Da gab es kein Weihnachten.
Und auch kein Schnaps für Fati.
Doch, wenn es ja wirklich eins gab, dann
ja. Ja, Alkohol gab es.
Alkohol,
ne?
Gab es, ja.
Ja.
Na, Juti.
Ja, oder auch nicht Juti.
Ja.
So.
Und wenn sie nicht gestorben ist, dann ist es ihm trotzdem egal.
Und schlechter Gang.
Ja, gut.
Gut, dann verabschieden
aber
wir
sie
uns.
Aber sie waren schön.
Ja, schön waren sie.
Schön waren sie, auch die Kinder und so. Alle schön.
Frisch war schön. Das ist wunderbar, wie du doch noch am Ende was
schöne
Positives rausgeholt hast. Entschuldigung, wunderschöne Weihnachten. Und gibt es eigentlich diese Tradition noch, dass es irgendwie am zweiten Weihnachtsfeiertag irgendwie ganz viele Horror- und Splatter-Movies im Fernsehen zu gucken gibt?
Gab's die mal?
Das war mal eine Weile lang so.
Ich habe keine Ahnung.
Sozusagen als Kompensation für diesen ganzen Last Christmas Kids-Scheiß.
Aha. Nee, wir werden wahrscheinlich Fernseher losfeiern.
Wir auch. Ich habe ja Kinder, ich muss ja bescheren.
Machst du den Weihnachtsmann?
Nee. Naja, so, doch, ich mache noch vor Heiligabend, heute in einer Woche, mache ich in einer Kita, wo eine Bekannte von mir Erzieherin ist, den Weihnachtsmann. Habe ich schon seit ein paar Jahren immer wieder gemacht. Das ist auch ganz süß mit den Kleinen. Du bist gar nicht der Weihnachtsmann. Darf ich mal in deinem Bart ziehen?
Ernsthaft?
Ja.
Also die...
Es gibt auch welche, die das dann von den Kindern, die das irgendwie so hohe Ehrfurcht, was ist denn der Mann mit dem weißen Bart da?
Mhm.
Ja.
Ich sollte auch den Weihnachtsmann machen.
Bei euch in der Firma?
Nee, Diana macht ja gerade Praktikum in der Kita.
Ja.
Und dann habe ich aber gesagt, ich glaube, das kriege ich nicht hin, jetzt macht das ein Freund von uns.
Ja, nee, aber zu Hause mache ich nicht den Weihnachtsmann, nee. Da liegt es dann unterm Baum und das Christkind war mal kurz da, während die Kinder irgendwie ins Kinderzimmer gesperrt wurden.
Mein Vater hat sich wohl mal irgendwann als Weihnachtsmann verkleidet und ich habe wohl geschrien wie am Spieß, als er da ankam und hatte furchtbare Angst vor ihm. Und dann hat er sich vor meinen Augen sozusagen
entkleidet.
Aber ich bin es doch bloß und das hat es dann noch wesentlich schlimmer noch gemacht.
Ja, das ist, glaube ich.
Das ist wahrscheinlich auch so ein Klassiker. Na gut. Schöne Weihnachten, wenig Rumgeschreie, wenig genau. Häusliche Gewalt, viele Geschenke, guten Rutsch.
Wir hören uns in 2014 und dann bleiben wir lieber bei unseren bürgerlichen Spießern.
Genau, das ist. Siehst du, sind wir doch nach all den Jahren, stellen wir fest.
Genau. Schuster,
das ist doch ein schönes Weihnachtslehre.
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Wir sind doch nur Spießer und darum können wir jetzt auch Weihnachten feiern.
Merry Christmas.
Ciao.
Tschüss.